Guten Morgen. Israel spricht von seinem Glauben. Israel spricht von Abraham und vergewissert sich in dieser Figur, wie Gott ist und wie sie gegenüber Gott handeln können. Wir sind in einer Predigtreihe über Abrahams Geschichten und ich hatte zuletzt eine Geschichte, die war ein bisschen strange, weil Abraham begegnet drei Personen, das heißt, sie kommen zu seinem Zelt und er bewirtet sie und er merkt irgendwann, das sind nicht irgendwelche Leute, hier begegnet mir Gott. Also eine ganz hintergründige, tiefgründige Geschichte. Und nun machen sich die Männer wieder auf den Weg. Ihr habt die Geschichte das letzte Mal schon mal gehört, ich mache diesmal mal ganz dreist Fortsetzung. Die Männer machen sich auf den Weg und Abraham begleitet sie ein Stück weit. Als sie an eine Stelle kamen, von der aus die Stadt Sodom zu sehen war, dachte der Herr, soll ich wirklich vor Abraham verheimlichen, was ich mit Sodom vorhabe? Ich habe ihm doch zugesagt, er soll der Vater eines großen und mächtigen Volkes werden. Und am Verhalten zu ihm und seinen Nachkommen wird sich für alle Völker der Erde Glück und Segen entscheiden. Ich habe ihn ausgewählt, damit er seine Söhne und seine weiteren Nachkommen dazu anhält, meinen Geboten zu folgen. Er soll sie lehren, zu tun, was recht ist, sodass ich meine Zusage an ihn einlösen kann. Darum sagte der Herr, über die Leute von Sodom und Gomorra sind schwere Klagen zu mir gedrungen. Ihre Schuld schreit zum Himmel. Deshalb will ich jetzt hingehen und mit eigenen Augen sehen, ob das wahr ist, was ich gehört habe. Ich will wissen, ob sie es wirklich so schlimm treiben. Zwei der Männer gingen in Richtung Sodom, während der Herr noch bei Abraham zurückblieb. Abraham trat an ihn heran und sagte, willst du wirklich Schuldige und Unschuldige ohne Unterschied vernichten? Vielleicht gibt es in Sodom 50 Leute, die kein Unrecht getan haben. Willst du sie auch umkommen lassen und nicht lieber die ganze Stadt verschonen wegen der 50? Du kannst doch nicht die Unschuldigen zusammen mit den Schuldigen töten und die einen genauso behandeln wie die anderen. Du bist doch der oberste Richter der ganzen Erde. Darum darfst du nicht selbst gegen das Recht verstoßen. Der Herr sagte, wenn ich in Sodom 50 Unschuldige finde, will ich ihretwegen die ganze Stadt verschonen. Abraham wandte sich noch einmal an den Herrn. Ich habe es gewagt, dir dreinzureden, Herr, obwohl ich Staub und Asche bin. Vielleicht gibt es wenigstens 45, die nicht schuldig geworden sind. Willst du dann wegen der fehlenden 5 die ganze Stadt vernichten? Der Herr antwortete, ich verschone sie, wenn ich 45 finde. Abraham gab sich noch nicht zufrieden. Und wenn es nur 40 sind, fragte der Herr. Der Herr erwiderte, dann verschone ich sie wegen der 40. Bitte, Herr, sagte Abraham, werde nicht zornig über mich, wenn ich noch weitergehe. Vielleicht sind es nur 30. Dann verschone ich sie wegen der 30. Noch einmal fing Abraham an. Ich habe es nun mal gewagt, dir dreinzureden, Herr. Vielleicht sind es nur 20. Ich verschone sie auch wegen 20. Nur noch ein einziges Mal lass mich reden, Herr, sagte Abraham, werde nicht zornig, vielleicht sind es auch nur 10. Und der Herr sagte, ich verschone sie auch wegen der 10. Damit brach der Herr das Gespräch ab, er ging weiter und Abraham kehrte heim. Abraham spricht zu Gott, er bittet für eine Stadt, damit wird er uns zum Vorbild. Fürbitte ist ja eine Grundform des Betens und ich habe in der vergangenen Woche dazu einige Punkte erläutert. Es ging um die Fürbitte und die Schönheit des Glaubens, Fürbitte und die Demut des Glaubens, Fürbitte und die Offenbarung des Glaubens und Fürbitte und den Willen Gottes. Heute geht es weiter mit dem 5. Punkt, Fürbitte und Liebe zu verlorenen Menschen. Verlorene Menschen? Das bedeutet für Gott verlorene Menschen, Menschen, die fern und getrennt von Gott leben. Es geht um Verlorenheit in Gottes Augen, nicht in unseren. So wie ein Vater, dessen Sohn im Zorn das Haus verlässt, für immer, der hat seinen Sohn verloren. Ja, der Sohn ist jetzt keine verlorene Gestalt, vielleicht macht er Riesenkarriere, aber für den Vater ist er verloren. Und wenn ich in der Predigt von Verlorenen rede, dann ist das so und nicht anders gemeint. Neutestamentlich betrachtet geht es nicht um so ein moralisierendes Schwarz-Weiß. Es geht einfach um die Frage, glaubt ein Mensch, vertraut ein Mensch Gott? Tritt er in Beziehung zu ihm oder ist er für Gott verloren? Im Neuen Testament wird der Unterschied zwischen dem einen und dem anderen Erlösung genannt. Menschen haben sich von Gott abgewandt. Aber wir können mit Gott ins Reine kommen durch die Vergebung, die uns Jesus Christus ermöglicht hat. Das ist ja eine Grundbotschaft, die wir vermitteln. Das Alte Testament setzt den Akzent teilweise noch etwas anders. Es ist stärker von der Zuversicht geprägt, dass der Mensch richtig, also auch in den Augen Gottes gerecht leben kann. Aber auch hier wird der Hauptunterschied darin gesehen, ob einer mit Gott lebt, also auch mit seinen Geboten, auch mit seiner Vergebung oder eben nicht. Es geht immer um diese Beziehung. Wenn man den Text nun so überfliegt, könnte man einen Moment lang denken, dass Abraham nur sagen will, Herr, du kannst doch nicht die Gerechten genauso behandeln wie die Ungerechten. Die armen Gerechten, die kommen einfach mit denen um. Hol sie doch da raus, damit sie gerettet werden. Es scheint ein Augenblick so, als wäre Abraham an den anderen nicht interessiert, als teile er sie ein, um die einen zu retten, während die anderen ruhig vergehen sollen. Aber es ist genau umgekehrt. Abraham ist an den Gerechten insofern interessiert, als er einen Grund sucht, bei Gott den Ungerechten gnädig zu sein. Willst du nicht die ganze Stadt verschonen? Wegen der 50, 45 und so weiter. Er hätte auch sagen können, Herr, ich bitte dich, mit dem Gericht noch ein Momentchen zu warten. Mein Neffe Lot, weißt vielleicht, der wohnt da auch. Lass mich den rausholen und die anderen Gerechten und dann kannst du der Gerechtigkeit seinen Lauf lassen. Der Sünder soll das Gericht spüren. Aber so kommt das hier gar nicht rüber. Ein Glaubender hat ein Herz für die, die nicht nach Gott fragen. Er tritt für sie ein in der Fürbitte. Kommt Abraham sonst zu dieser Aktion ein Herz für Sodomiter? Es sind weder seine Volksgenossen noch seine Glaubensgenossen. Schlimmer noch, von der Stadt ist bekannt, dass dort ziemlich üble Typen wohnen. Ihr Kennzeichen ist, sie sind ausgesprochen fremdenfeindlich. Das wird später noch deutlich. Und Abraham ist ja ein Fremder im Land. Also mit Sodom, mit dieser Stadt, wird uns bewusst ein Extrem vor Augen geführt. Fürbitter lieben die für Gott Verlorenen. Und ich denke, dass hier das Herz dieser ganzen Geschichte schlägt, dass hier auch der Mittelpunkt ist. Abraham setzt sich ein für Leute, die das übrigens ja selbst gar nicht wissen, die das vielleicht noch nicht mal wollen. Gott will mehr. Er will auch unseren inneren Horizont entsprechend weiten. Viele Christen kommen zum Glauben, weil sie berührt sind, berührt von Gott und sie merken, das verändert mein Leben, das bringt mir wirklich etwas. Und viele leben in dieser Grundhaltung, obwohl sie schon lange im Glauben leben. Ihre Grundfrage ist, was bringt mir das? Und ganz ehrlich, wer könnte sich davon freisprechen? Also ich spreche mich davon nicht frei. Aber Gott will uns darüber einen Schritt hinaus führen, um uns zu Menschen zu machen, die auch einmal von sich absehen können, die über sich hinausdenken können, die mehr und mehr Interesse haben, nein, sich mehr und mehr für die Interessen der anderen Menschen um sie herum interessieren, vielleicht sogar mal mehr als für die eigenen. Auch für die Interessen derer, die noch gar nicht da sind, die noch gar nicht glauben oder es auch gar nicht wollen. Paulus hat mal in der Gemeinde, an die Gemeinde in Korinth geschrieben, mein Herz ist euch gegenüber weit geworden. Und er hat ein Problem mit den Korinthern. Er wirft ihnen nämlich Engherzigkeit vor. Ich glaube, das ist nicht nur eine Gefahr für die Gemeinde in Korinth vor 2000 Jahren. Auch wir als Mainzer Kreuzkirche, wir brauchen einen inneren Weg. Sind wir bereit, Gott an uns arbeiten zu lassen, damit er uns über unseren Gesichtskreis, über unseren Horizont, auch über unseren Glaubenshorizont hinaus führt. Auch über unsere Interessenssphäre hinaus kann er uns führen. Von Jesus wird gesagt, dass es ihn tief berührte, wenn er Menschen sah. In der Luther-Übersetzung gibt es da ein starkes altertümliches Wort für ihn jammerte. Das heißt, die Not der Menschen wurde zu seiner Not. Das Leid der Menschen wurde zu seinem Leid. Ich glaube, Gott ist bereit, uns glücklich zu machen. Gott ist bereit, uns zu helfen, uns zu heilen, unsere Gebete zu hören. Aber er ist nicht bereit zu akzeptieren, dass wir die Endstation seiner Liebe sind und sie vielleicht noch an ein paar nette Glaubensgeschwister weiterreichen. Gott möchte, dass unser Herz im selben Rhythmus schlägt wie sein Herz. Er möchte, dass uns seine Liebe erfüllt und dass sie dann Kreise zieht. Und wenn wir stärker Gottes Sicht der Dinge einnehmen, gehört es dazu, dass wir unsere Mitmenschen so sehen, wie er sie sieht. Wir sehen sie als mehr oder weniger nette Leute mit mehr oder weniger Problemen, die mehr oder weniger interessant sind für uns, sondern er sieht sie als Menschen, die Gott sucht. Gott sucht sie, weil er sie unendlich liebt. Und er möchte zu ihnen durchdringen. Er möchte, dass wir für sie beten und dass wir für sie da sind. Was können wir als Einzelne tun zum Wohl unserer Nachbarn? Und was können wir als Gemeinde beitragen zum Wohl unseres Gemeinwesens hier? Die Möglichkeit dazu hat uns Gott vor die Füße gelegt. Ich möchte heute auch in der Gemeindeversammlung noch ein paar Worte sagen, so gegen Ende der Veranstaltung. Jetzt geht es um die grundsätzliche Frage, interessiert es uns überhaupt oder sind wir uns im Grunde selbst genug? Gott möchte eine Kirche, eine Christenheit, er möchte Frauen und Männer, die für diese Gesellschaft eintreten. Er möchte nicht, dass wir uns vornehm, distanziert und lieblos zurückziehen. Ja, ja, das ist die böse Welt. Da war ich auch mal, aber jetzt ist Schluss damit und da bin ich aber froh. Der amerikanische Theologe Peter Wagner hat ein schönes Wort gefunden für eine christliche Gemeinschaft, die sich um sich selbst dreht, die sich zum Selbstzweck macht. Sie ist an, schönes Wort, Koinonitis erkrankt. Kennt ihr dieses Krankheitsbild? Koinonitis. Das ist eine Krankheitsform, die ist abgeleitet von dem griechischen Wort Koinonia. Koinonia heißt nämlich Gemeinschaft. Es geht darum, dass eine Gemeinschaft, und das ist ein grundpositives Wort, anfängt, sich nur noch um sich selbst zu drehen. Das ist dann Koinonitis. Manchmal, muss ich sagen, neigen Hauskreise dazu. Manchmal ganze Gemeinden. Und das ist menschlich so verständlich und gleichzeitig geistlich so krank. In der Fürbitte nimmt die Liebe zu den Menschen Gestalt an. Und damit fängt es an mit diesem Gebeten. Und wer recht betet, der wird dann auch recht handeln. Da habe ich keine Sorge. Das ist Gottes Fürbitte. Der nächste Punkt, Fürbitte und Gottes Barmherzigkeit. Der Fürbitter sagt ja nun nicht, wenn wir diesem Beispiel folgen, o Herr, hilf dieser Frau, denn sie bemüht sich doch so sehr. Der Fürbitter sagt nicht, o Herr, hilf diesem Mann, der hat so viel für die Kirche getan, sondern er appelliert an Gottes Erbarmen. Abraham hätte gar nicht in der beschriebenen Weise gebetet, wenn er nicht gewusst hätte, Gott ist ein Gott des Erbarmens, ein gnädiger Gott, keiner der Rache. Keine der kalten Herzen. Abraham hatte Gottes Barmherzigkeit auch schon kennengelernt. Und so betet er. Es bleibt ein Rätsel, warum die Sache bei 10 abbricht. Aber es kam der Tag, an dem Gott einen Propheten berief. Jesaja mit Namen. Es kam der Tag, an dem Gott seinen Propheten sagen ließ, dass schon ein Gerechter genügen würde, um das Volk und die Völker zu retten. Er nannte ihn den Gottesknecht, nachzulesen in Jesaja 53. Und es kam ein noch größerer Tag, an dem der Gottesknecht nicht nur angekündigt wurde, sondern erschien und den Namen Jesus bekam. Und die alten Propheten, Prophetien von Jesaja erfüllten sich. Fürwahr, er trug unsere Krankheiten und lud auf sich unsere Schmerzen. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Hatte Jesaja prophezeit. Ein Gerechter genügt, das ist Jesus. Und an ihm erkennen wir das Herz Gottes. Ein Gerechter hat Sühne gebracht und die Stadt wird verschont. Er lebt völlig mit Gott und dachte, was Gott dachte. Er fühlte, was Gott fühlte. Er wollte, was Gott wollte und tat, was Gott getan haben wollte. Er machte sich zum Brückenbauer, litt an unserer Sünde, ja starb an unserer Sünde, das Herz Gottes zerbrach daran. Und die Liebe, die war stärker als der Tod. So versöhnte Gott die Menschen mit sich selbst. So handelt Gottes Barmherzigkeit. Der Fürbitter appelliert an Gottes Erbarmen, nicht an menschliche Tugenden. Er sagt, Gott, du bist ein Gott des Erbarmens. Greif ein. Wir alle haben es nicht verdient, was du geben möchtest. Aber du hast es uns zugedacht. Wir wissen es, weil es Jesus gesagt hat. Abraham hatte schon etwas von Gottes Erbarmen begriffen. Wir kennen Jesus. Wir kennen damit die größere Tiefe des Erbarmens Gottes. Wir können da noch ein Stück weiter sehen. Gott ist nicht zu beeindrucken mit unseren Vorzügen. Was wirklich gut ist, kommt ja eh von ihm. Aber Gott hört, wenn wir ihn um seinen Erbarmen bitten und wenn wir an seine Liebe appellieren. Dann beten wir wirklich in Jesu Namen. Aber wie ist es mit Gottes Antwort? Mein 7. Punkt, Fürbitte und Gottes Antwort. Der Fürbitter nimmt an, was Gott als Antwort auf sein Gebet sagt. Das ist ein ganz schwieriger Punkt in dieser Geschichte, denn Abraham hört ja zum Schluss ein Nein. Es war kein totales Nein, wir hören später von der Rettung seines Neffen Lot und seiner Töchter, die Gerechten in der Stadt. Es ist eine Teilgebetserhörung, aber doch nicht so, wie Abraham sich das gewünscht hat. Gott konnte dieses Gebet nicht erhören. Es gibt Gebete, die Gott hört, aber nicht erhört. Es gibt Gebete, die Gott hört, aber nicht erhört. Und es ist ein dunkles Geheimnis. Ich kann euch das nicht eins zu eins erklären. Aber es wäre nicht der biblischen Botschaft gerecht, wenn ich es euch unterschlagen würde. Hier bekommen wir immerhin eine Ahnung. Es gibt Gebete, die nicht von den Betern blockiert werden, sondern von denen, für die gebetet wird. Denn es geht nichts gegen ihren Willen. Nicht einmal sein Erbarmen zwingt Gott Menschen auf. Selbst Jesus ist an diese Grenze gestoßen. Wir lesen in Matthäus 23, 37 einen traurigen Ausruf Jesu: Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten, und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Manchmal erhört Gott unsere Fürbitte rasch. Das sind die Traumlösungen, das sind die, die wir richtig gern haben. Das macht Spaß, kurze Gebete, schnelle Antwort, fertig. Manchmal sagt Gott, bete weiter. Dann möchte Gott, dass wir lernen, ausdauernd zu beten. Er hat ein anderes Timing als wir, definitiv. Vielleicht hören wir auch manchmal zu früh auf. Aber manchmal gibt es auch Situationen, in denen unser Gebet nicht erhört, offenbar nicht erhört werden kann. Und Abraham akzeptiert die Antwort Gottes. Es gibt da eine Grenze. Es gibt einen frommen Satz, ich weiß nicht, ob er den schon mal gehört hat, steht nicht in der Bibel. Gebet bewegt Gottes Arm. Schon mal gehört? Gebet bewegt Gottes Arm. Ich glaube das nicht. Gott bewegt ihn schon selbst. Dann, wenn er das will. Wir haben nicht Macht über Gott, auch nicht über seinen Arm übrigens. Wir hören seine Zusagen, wir haben einen Auftrag, wir kennen sein Herz, aber wir haben keine Macht über Gott. Gott wird nicht jedem unserer Bitten folgen, selbst dann nicht, wenn wir aus lauteren Motiven beten. Abraham akzeptiert Gottes Antwort. Das sollte unsere Bitten nun aber nicht verwässern. Das soll uns nicht in diese Riesenskepsis führen. Man weiß ja nie, wie man mit Gott dran ist. Sollte uns nicht dazu verführen, auch nur ganz vage Gott zu bitten. Manche Christen unterminieren ihr Gebet, indem sie irgendwas beten, was ihnen gerade einfällt, und dann kommt so hinterher, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst, Herr, dein Wille geschehe. Solche Gebete, das gebeten wir gewöhnlich, wenn wir uns nicht sicher sind. Und wird da nicht so ein geistlicher Schritt übersprungen manchmal? Die Klärung der Frage, was Gottes Wille in dieser Angelegenheit ist, soweit das möglich ist für mich zu klären. Und dann füge ich halt so einen Satz an, weil ich mir so unsicher bin. Ich stelle es nur mal so zum Nachdenken. Vielleicht ist es auch so ein Satz, kann auch ein Zeichen von demütiger Haltung sein, ja. Aber auch einfach nur von Unsicherheit und nicht wissen, was Gott eigentlich will, könnte es auch sein. In vielen Fällen können wir wissen, was Gott will, wenn wir sein Wort ernst nehmen. Die angehängte Versicherung, dass wir unseren Willen Gott gegenüber nicht durchsetzen wollen, klingt ja demütig, ist es oft auch, aber wir können auch präzise beten. Wir sollen Gott seinen Verheißungen vorhalten und eindringlich sein. Und doch, und das sind diese zwei Seiten der Wahrheit, bleibt Gott souverän. Wir können ihn nicht manipulieren. Er ist nicht der Leiter eines himmlischen Serviceunternehmens, das unsere Aufträge entgegennimmt und pünktlich ausführt. Wir müssen diese letzte Grenze akzeptieren, die Gott setzt. Bis er wiederkommt, wird es Krankheiten geben, die nicht geheilt werden. Dass Menschen gegen ihren Willen in Gottes Reich kommen, ist uns nicht verheißen. Gott bewegt Menschen, aber er zwingt sie nicht zu sich. Bei all diesen Abwägungen bleibt Fürbitte unser Auftrag. Ehrliche Fürbitte für den Charakter oder für den Charakter unserer Gemeinde, für das, was in unserer Stadt geschieht, für unser Land. Mehr als Veranstaltungen, Konferenzen und Sonstiges ist das bedeutsam. Ehrliche Fürbitte bewegt nämlich auch mich selbst. Es verändert mich. Ich kann ja nicht Gott um etwas bitten, mich dann zurücklehnen und sagen, und mir ist es egal, oder? Das kann es nicht sein. Für uns ist es wichtig, die Frage zu stellen, bin ich ein Mensch, dem die Verlorenen am Herzen liegen, weil sie Gott so am Herzen liegen? Bin ich ein Mensch, der sich für Menschen einsetzt, weil Gott sich für sie einsetzt, weil sein Herz für sie brennt? Stehe ich da und halt meine Kerze in der Menschenkette? So kann man denken. Und dann macht Fürbitte Sinn. Wir sind Gemeinde, die Gottes Auftrag lebt, oder wir sind keine Gemeinde. Gott sagt nicht, die Kirche in diesem Land, ob nun katholisch, evangelisch oder freikirchlich oder orthodox, die Kirche ist spröde, widerspenstig und starr, da mache ich es eben allein. Nein, er wirkt, indem er Menschen findet, indem er Gläubige findet, Gemeinden findet, Kirchen findet, die sich einfach von ihm in den Dienst nehmen lassen. Tun sie es nicht, dann wird eine Gemeinde zum größten Hindernis im Reich Gottes. Es ist ja nicht die böse Welt, die es hindert, es sind die Gemeinden. Er möchte uns gewinnen. Er möchte unser Herz erweitern, ermutigen. Er möchte uns Christen der Kreuzkirche über den Rahmen hinaus leben, auch über den Rahmen, den wir zurzeit leben. Gott möchte uns mehr Liebe geben und das bedeutet auch mehr Fürbitte und weniger Distanz, weniger Abkapselung, weniger Hochmut, weniger Sicherheit, weniger Berührungsängste und manchmal weniger Sturheit. Abraham betete und er tat das Beste, was er tun konnte, auch wenn scheinbar der Erfolg hier nicht groß war. Aber sein Beispiel geht durch die Geschichte. Und wenn Abraham uns mit seinem Gebet heute inspiriert, dann hat seine Fürbitte damals heute eine späte Frucht gebracht. Epilog. Abraham ist der Vater des Glaubens. Ich lerne an ihm, den Glauben zu vertiefen. Aber ich glaube nicht an Abraham. Er ist nicht das Gegenüber, dem ich vertraue. Er ist nicht das Fundament, auf dem ich stehe. Er ist nicht der, der mich erst in die Arme nimmt und dann hilft, den Weg zum Vater zu finden. Er ist Vorbild des Glaubens und nicht der, der mir den Glauben schenkt. Das alles ist Jesus. Und der stand selbst in Fürbitte vor seinem Vater. Für seinen Jünger Petrus, der so stark wirkte und doch ihn verriet. Für mich, der ich von mir aus gar nicht glauben kann, für dich. Und so hör einfach mal seine Fürbitte für dich. Jesus sagt dir, aber ich habe für dich gebetet, damit du den Glauben nicht verlierst. Wenn du dann zu mir zurückkehrst, so stärke den Glauben deiner Brüder. Amen.